Der digitale Euro ist erstmal eine Operation am Herzen, am offenen Herzen unseres Geldsystems. Denn er führt quasi eine dritte Art von Geld ein. Wir kennen ja das Bargeld auf der einen Seite, wir kennen das Buchgeld auf der anderen Seite. Aber das Buchgeld, also das, was auf dem Konten rumliegt, ist ja kein Zentralbankgeld, ja. Und jetzt soll quasi ein digitales Zentralbankgeld eingeführt werden für jedermann. Also jeder hat faktisch ein Konto bei der Zentralbank. Und das birgt natürlich ganz neue Risiken für unser Geldsystem, ja, dass es ja latent instabil ist dadurch, dass es in Finanzkrisen zu Bankruns führt. Ja, weil alle ihr Geld abheben wollen, das dann nicht vorhanden ist in bar. Ja, und so, das heißt, das führt in Finanzkrisen sehr häufig zu Schwierigkeiten. Das kennen wir aus der Euro-Krise.
Zu gut
In
passt.
Zypern, in Griechenland, in Großbritannien war es auch. Das war zwar nicht Euro-Land, aber da gab es das auch zwischendurch. Und das ist ein Problem, was durch den digitalen Euro noch verschärft wird. Also wenn jeder Mann oder jede Frau ihr Depot oder ihr Girokonto oder ihr Festgeldkonto oder ihr Tagesgeldkonto abräumen kann und es quasi auf die Zentralbank-Wallet übertragen kann, dann ist der Bankrun und der Exodus von Banken viel schneller möglich. Und deshalb sagt ja die EZB, weil sie das natürlich auch erkannt hat, wir wollen das in der Höhe beschränken, also auf 3.000 Euro oder irgendwie sowas. Weil ich selbst merke, oh, das hat auch ein paar Probleme, ja. Aber es führt halt auch zum Liquiditätsentzug von Banken, ja, und verschärft deren wirtschaftliche Lage zusätzlich. Und deshalb, das ist aus meiner Sicht das Hauptproblem. Das Zweite ist, dass es eben nicht auszuschließen ist, dass es irgendwann missbraucht wird, um die Bürger zu überwachen. Ja, die Chinesen machen das mit einem Social Scoring System, wo sie quasi Wohlverhalten belohnen und falsches Verhalten bestrafen. Und das in der Kombination mit dem CBDC, also mit einer digitalen Währung, wird natürlich zum allumfassenden Überwachungsinstrument, ja. Und naja, wenn man das einmal eingeführt hat, dann ist der nächste Schritt nicht mehr so weit. Und das in der Kombination gleichzeitig mit diesem planwirtschaftlichen, zentralistischen Ansatz von oben führt gleichzeitig auch noch dazu, dass es ökonomisch uns zurückwirft, weil wir diese Innovationen dann, die es um privates Geld gibt, nicht zulassen, sondern sie eher bremsen, ausbremsen und eigentlich nicht wirklich wollen. Und das in der Kombination ist ein Cocktail, der nicht gut ist. Sind vor die Kamera getreten und gesagt, die Spareinlagen werden garantiert.
Ja,
Und
das war ein wichtiger Schritt, ja.
ja, das war so psychologisch ein
Ja,
wichtiger Schritt,
total.
aber die konnten diese Spareinlagen natürlich gar nicht garantieren, womit auch. Ich sag mal, also insofern, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Und das war, glaube ich, das war ja auch so ein bisschen der Gründungsmythos des Bitcoin. Ja, da ist das Ganze ja entstanden aus der Cyberpunk-Bewegung. Ist das dann quasi, konnte man zum ersten Mal Transaktionen so tätigen, dass sie nur einmal stattfinden und nicht manipuliert werden konnten und so. Das war ja so die Grundidee, aus der das dann später sich entwickelt hat.
Ja, total.
Aber das war für viele ein ganz einschneidendes Erlebnis damals. Also Northern Rock, die Lehman-Pleite. Bis dahin galt immer noch die Regel, dass die Risiken, man müsse sie nur breit genug verteilen, dadurch minimiert würden. Ja, das war so der Gedanke, der damals in der Finanzwelt herrschte. Und als dann diese Pleite kam, da haben dann viele umgeschaltet und haben gesagt, vielleicht hat es doch ein bisschen auch was mit der Geldmenge zu tun und mit der Geldausweitung und all dies auch mit der falschen Regulierung natürlich, aber die Ursache eben durchaus eben mit der falschen Geldpolitik über viele Jahre zu tun hat. Und dann, das war auch also eine Geburtsstunde der Renaissance der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Ich kenne ganz viele, die dann sich damit beschäftigt hatten und haben und seitdem Österreicher sind, ja.
Ja, das ist es ist tatsächlich spannend, wenn wir uns jetzt anschauen, was jetzt gerade in unserer Geldpolitik passiert, ja, wie wir Sondervermögen schaffen, wie wir verschiedene andere Dinge machen. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation so ein von außen? Ich meine, Sie sind jetzt nicht mehr Teil des Betriebs, aber wie schätzen Sie das sozusagen von außen für sich ein, was da gerade so passiert und was so die nächsten Risiken eigentlich sein könnte, die man auf dem Schirm haben sollte?
Ja, die Inflation und die Geldmengenausweitung. Also Inflation ist ja letztlich ein nachlaufendes, also die Konsumgüterinflation ist ja ein nachlaufendes Momentum der Geldmengenausweitung. Mhm. Und das geschieht natürlich unfassbar weiter, ne? Nicht nur in Deutschland mit der Aussetzung der Schuldenbremse, sondern auch in Amerika, ja, wenn Trump jetzt sagt, er will den Militäretat um 50% erhöhen, ja, nach der Steuerreform, die er jetzt auch schon gemacht hat, auch auf Pump. Ich sag mal, der Weg in die Schuldenwirtschaft geht unvermittelt fort weiter. Und das sieht man ja auch an den aktuellen Preisen von Gold und Silber und so. Das ist ja auch Ausdruck der Sorge um unser Geldsystem. Und ja, also insofern ist das ein besorgniserregender Weg. Es gab ja noch nie so viele Schulden in Friedenszeiten, mal von Ukraine mal abgesehen, in Friedenszeiten weltweit, wie wir die aktuell haben. Also immer neue Rekorde werden da erklommen.